Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von Algo2Go, Hashtag Klausurrelevant mit Niklas.
Hallo.
Und mir, Laura, hallo. Wir wollen euch heute was über Matchings erzählen und ja, fangen auch direkt damit an, was Matchings eigentlich sind und warum die interessant sind.
Ja, Matchings hatten wir ja schon des Öfteren so als wiederkehrendes Thema im Podcast. Wir fangen erstmal nochmal damit an, was brauchen wir dafür, um den Begriff von Matchings zu definieren. Das sind einmal ungerichtete Graphen. Was waren ungerichtete Graphen nochmal? Das waren dann eben Menge von Knoten, also Punkten auf so einer Ebene beispielsweise. Und Kanten sind eben Verbindungen zwischen diesen Knoten. Wir hatten damals das Beispiel, das Logo, was man von unserem Podcast, da kann man im Hintergrund so einen Graph sehen. Der ist ungerichtet und ja, verbindet einfach Knoten und Kanten. Da kann man es so ein bisschen angedeutet sehen. So ein Matching ist jetzt allgemein ganz sinnvoll, wenn man so eine 1:1 Beziehung zwischen den Knoten herstellen möchte, sodass eben keine
so eine Zuordnung sozusagen, ne? Also ja. Wenn man zwei Knoten, würde man durch eine Matching-Kante einander zuordnen. Also das heißt, dass man einfach eine bestimmte Teilmenge von den Kanten auswählt.
Genau, eine bestimmte Teilmenge von den Kanten auswählen. Die gibt uns ein Matching immer dann, wenn diese Kanten in dem Graph, der uns da zugrunde liegt, wenn diese Kanten eben nicht benachbart sind, also keinen gemeinsamen Endknoten haben. Ja. Ein erstmal nicht ganz so triviales Problem, aber eins, was denke ich auch, also was auch in der Literatur recht häufig vorkommt, ist das Kidney Exchange Problem oder Problem vom Nierentauschen. Ja, man kann sich da vorstellen, wenn ein Mensch eine neue Niere braucht, weil er ja irgendwelche Nierenschäden irgendwie daran hat.
Dann sucht er ja quasi meistens im direkten Umfeld, ne? Also zum Beispiel, genau. Wenn ich jetzt eine neue Niere brauchen würde, würde ich wahrscheinlich meine Schwester fragen. Und genau. Vielleicht wäre die dann bereit, mir zu helfen, weil wir kennen uns schon ewig und ja, wie auch immer. Also man hat halt eine persönliche Bindung und ist bereit, für einen anderen Menschen ein Risiko einzugehen und sozusagen, also das sozusagen.
Genau, es ist halt ein gewisses gesundheitliches Risiko da, aber es ist vertretbar, weil man hat zwei Nieren und, also ein gesunder Mensch hat zwei Nieren und eine davon kann man abgeben sozusagen. Und also das Risiko ist einigermaßen gering.
Okay, was wäre jetzt das Problem zwischen zwei Schwestern?
Genau, stell dir vor, deine Schwester und du, ihr seid aber biologisch einfach nicht kompatibel. Also deine Schwester wäre bereit, dir zu helfen mit einer Niere, aber eure Gewebemerkmale oder Blutgruppen stimmen eben nicht überein. Dann kann es eben sein, dass man dass so ein Tausch nicht einfach nicht stattfinden kann. Und wenn du jetzt auch keine andere Person findest, die mit dir kompatibel ist, dann kommen wir zu diesem Kidney-Exchange-Problem. Und das ist dann eben so eine Überkreuzspende, die man dann am Ende sucht. Es gibt dann wahrscheinlich noch einige andere Spender-Empfänger-Paare, wo der Spender dem Empfänger helfen möchte, aber die sind eben biologisch nicht kompatibel.
Ja. Gehen wir mal von mir und meiner Schwester weg und sagen, wir haben irgendwie ein Paar von Schwestern, die sich helfen würden oder wo die eine der anderen helfen würden und ein Paar mit Brüdern, der eine Bruder würde für den anderen spenden.
Genau, aber eben diese Brüder bzw. Schwestern sind jeweils untereinander nicht kompatibel, aber wenn man die beiden Spender austauschen würde, also dass der eine Spenderbruder zur Empfängerschwester geht und die Spenderschwester zum Empfängerbruder, dann wäre das vielleicht kompatibel.
Genau.
Aus diesen Paaren, die wir da haben, also davon haben wir dann hoffentlich ganz viele, bilden dann diesen Graph und immer mit so einer Kante.
Genau, also wir haben hoffentlich ganz wenige, die eine Niere brauchen, also ganz wenige von diesen Paaren, die Knoten in unserem Graphen wären und hoffentlich ganz viele von den Kanten, also von den Verbindungen, welche Täusche überhaupt rein technisch möglich wären, also wo überhaupt diese biologischen Merkmale, die du gerade erklärt hast, stimmen, ne?
Ja.
Ja. Und jetzt haben wir davor gesagt, so ein Matching wäre so eine Zuordnung. Jetzt macht es auch Sinn, dass ein Knoten, also so ein Spender-Empfänger-Paar nur eine an einer Kante angrenzend sein darf. Denn was würde so eine Kante jetzt bedeuten?
Ja, so eine Kante bedeutet, dass ein Spender des einen Knotens eine Niere spendet an den Empfänger oder die Empfängerin des anderen Knotens und eben umgekehrt der zweite Knoten, der Spender von dort, würde an den Empfänger des ersten Knotens spenden. Und natürlich, man darf eben nur eine Kante haben, weil auch der Spender natürlich nur eine Niere übrig hat, die er verspenden kann.
Sonst sinkt die Bereitschaft.
Sonst sinkt die Bereitschaft vermutlich, ja.
Ja, und dann ist auch, also klar, warum man jetzt versucht, sozusagen maximale Matchings zu suchen. Also das haben wir vielleicht noch gar nicht so groß gesagt. Ein Matching wäre immer einfach gar keine Kante auszuwählen, weil dann hat man automatisch die ganzen Eigenschaften erfüllt. Wenn man keine Kante auswählt, dann ist natürlich zu jedem Knoten höchstens eine benachbart. Aber in der Regel wollen wir so viele Kanten, wie es geht, auswählen unter eben dieser Bedingung, dass an jeden Knoten nur eine anstoßen darf. Und das wäre halt hier natürlich total interessant, weil man möchte natürlich, dass so vielen Leuten wie möglich geholfen wird, weil so ein Tausch würde ja bedeuten, dass zwei Leute eine neue Niere bekommen und man möchte natürlich die Anzahl der Leute maximieren, denen man so helfen kann. Und deswegen ist ein maximales Matching in dem Graphen sozusagen ein spannendes Problem und das wäre cool oder es ist schön, dass wir dafür Algorithmen haben.
Ja.
Ja, vielleicht sollten wir noch dazu sagen, in Deutschland ist das nicht erlaubt, soweit wir wissen.
Ja, ich glaube, also es gibt da so Modellversuche, glaube ich, aber die laufen dann auch irgendwie über die Schweiz oder sowas.
ja, genau. Also das ist erstmal Matching allgemein und damit ist hoffentlich genau gut motiviert, warum wir uns das ganze Problem angucken. Bevor wir aber zu so allgemeinen Graphen kommen, würde ich nochmal gerne einen Schritt zurückgehen zu ein bisschen einfacheren Graphen und zwar zu bipartiten Graphen. Die hatten wir schon öfter im Rahmen von unserem Podcast und wir hatten sogar Matchings in bipartiten Graphen schon in unserer allerersten Podcast-Folge bei Gail Shapley. Vielleicht erinnert ihr euch, vielleicht nicht, dann müsst ihr es nochmal nachhören. Da ging es um so stabile Matchings, also eine ganz besondere Art von Matchings. Und es ging um Tanzpaarungen. Das heißt, wir haben, wenn wir uns jetzt mal so einen klassischen Tanz vorstellen, haben wir auf der einen Seite Personen, die in diesem klassischen Tanz gerne die Männerrolle tanzen wollen und auf der anderen Seite Personen, die in dem klassischen Tanz gerne die Frauenrolle spielen wollen oder tanzen wollen, besser gesagt. Und jetzt wollen wir die zuordnen. Also wir wollen immer so Tanzpaare bilden, sodass eine Person die Männerrolle tanzen kann und eine die Frauenrolle und die dann eben zusammen diesen klassischen Tanz üben können. Und ja, wir nennen das einen bipartiten Graphen, weil man sich vorstellen kann, dass man alle Personen, die Männerrolle bevorzugen, auf die linke Seite schreibt, alle, die Frauenrolle bevorzugen, auf die rechte. Und dann hat man eben innerhalb von der Gruppe keine Kanten. Also weil man könnte ja jetzt nicht einfach zwei Personen, die Männerrolle tanzen wollen, zusammen zuordnen, dann können die ja gar nicht so gut tanzen. Und genauso bei den Frauenrollen, sondern man hat nur Kanten zwischen den Mengen.
Und genau, wir bei der Gail Shapley-Folge, die wir ganz am Anfang des Podcasts mal gemacht haben, da sind wir auch gar nicht genau drauf eingegangen, wie man denn überhaupt ein Matching berechnet. Wir haben zwar berechnet, wie man so ein stabiles Matching am Ende rausbekommt, dass das alles passt, aber wie man überhaupt Matching erstmal rausbekommt, irgendeins, das ist gar nicht so klar. Ja, wir haben aber in einer späteren Podcast-Folge, die ist gar nicht so lange her, die war aber auch noch mit Björn zumindest, da haben wir über Flussprobleme geredet. Und dort haben wir auch schon mal überlegt, da hatten wir auch ein anderes Tanzproblem uns angeschaut. Oder ich glaube, wir haben da, ich habe da das Schachturnier quasi rausgemacht, aus einer Schachliga. Wie man, also kann man sich auch vorstellen, eine 1-zu-1-Zuordnung zwischen zwei Schachspielern beispielsweise, das ist auch dann am Ende ein Matching, die können nicht an mehreren Brettern gleichzeitig spielen, also manche können das schon, aber im klassischen Sinne, im klassischen Schach natürlich nicht. Und dort haben wir uns auch angeguckt, wie man ein solches Matching in einem Bipartitengraphen bestimmen kann. Das ist auch einfach, indem wir eine Quelle und eine Senke einfügen, die wir immer bei Flussproblemen haben und dann die Quelle mit den Knoten auf der linken Seite und die Senke mit den Knoten auf der rechten Seite verbinden und eben den Graph, den wir im bipartiten Graphen behalten, war einfach so, wie er ist. Aber wir richten einfach jede Kante von links nach rechts, also von der Quelle Richtung Senke. Und wenn wir da jetzt einen maximalen Fluss bestimmen auf diesem Graphen und dann uns einfach mal nur die Kanten angucken, die zwischen der linken und der rechten Seite verlaufen und auf denen Fluss sich befindet, das ist dann immer ein Matching. Also man muss die Kapazitäten natürlich richtig wählen und so weiter. Die Kapazitäten waren überall 1 für diesen Fluss. Aber so kriegen wir einen maximalen Fluss raus und auch ein maximales Matching in dem Graphen, wenn wir uns den ursprünglichen Graphen wieder angucken und dann einfach nur die Kanten ausnehmen, über die Fluss läuft.
Wer es nochmal im Detail nachhören möchte, das war Episode 8. Ich habe gerade mal geguckt.
Ja. Es gibt auch noch einen ganz interessanten Zusammenhang, der jetzt auch für uns später, wenn wir uns auf allgemeinere Graphen uns angucken, ist. Das sind eben diese augmentierenden Pfade, die wir bei den Flüssen gesucht haben, um den Fluss zu erweitern. Die haben eigentlich eine ganz hübsche Anschauung auch im allgemeinen Matching-Problem.
Ja, dafür können wir uns überlegen, wenn wir jetzt so ein Matching haben. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir wollen irgendwie eins finden, was so viele Kanten wie möglich enthält. Und dafür kann man sich überlegen, dass man mit bestimmten Faden ganz leichten Matching, was man hat, erhöhen kann. Und zwar, wenn ich in einer Situation bin, wo ich, was habe ich? Ich habe einen Knoten, der ist mit keiner Matching-Kante adjazent, also der ist ungematcht. Dann habe ich sozusagen eine Kante, die ist keine Matching-Kante, dann eine Matching-Kante, keine Matching-Kante, Matching-Kante, keine Matching-Kante und der Knoten ist wieder komplett frei. Dann hatte ich ja jetzt gerade in meinem Pfad, habe ich drei keine Matching-Kanten und zwei Matching-Kanten gehabt. Und was ich machen kann, ist, ich kann das Matching einfach umdrehen, wenn diese beiden Knoten am Ende frei sind. Ich kann einfach sagen, die Kanten, die davor keine Matching-Kanten waren, die werden jetzt Matching-Kanten und die, die davor im Matching waren, die fliegen jetzt raus. Und das Gute daran ist, dass für die ganzen Knoten in der Mitte von diesem Pfad ändert sich nichts, weil die hatten davor eine Kante, die war im Matching und eine, die war nicht im Matching. Das heißt, die Situation für die ist nach wie vor gleich. Nur die beiden außen, die sind jetzt auch im Matching sozusagen. Also die haben jetzt eine Kante, eine Matching-Kante, die adjazent ist. Und und wenn ich halt da genau aufpasse, dass die vorher keine hatten, dann kann ich halt entlang von so einem Pfad die Größe von meinem Matching erhöhen. Und das sind genau solche Pfade, die finde ich quasi über diese gleichen Pfade, über die ich auch den Fluss erhöhen könnte.
Genau, also wir nennen das beim Ford-Falkerson oder Edmonds-Karp-Algorithmus, den wir ja besprochen hatten, haben wir die augmentierende Pfade genannt, also da, wo noch Kapazität über ist, auf dem Weg von S zu T, also von Quelle zu Senke. Und dasselbe können wir jetzt im Prinzip auch bei Matchings machen. Das sind jetzt auch, die nennen wir auch einfach augmentierende Pfade oder manchmal auch M-augmentierende Pfade für Matching augmentierend. Das sind dann einfach auch die Kanten, die in dem Residualgraph vom Fluss, die rückwärts gehen. Das sind unsere Matching-Kanten ja im Endeffekt. Und die entsprechen genauso einem M-augmentierenden Pfad, also so einem Pfad, den Laura gerade beschrieben hat, mit zwei N-Knoten, die nicht zum Matching, also nicht vom Matching abgedeckt werden und dazwischen eben so einen alternierenden Weg zwischen nicht gematcht, gematcht, nicht gematcht und so weiter. Und auf diese Weise, wenn man das dann einfach umdreht, das ist dann auch exakt das, was, wenn man über diesen augmentierenden Pfad im Flussnetzwerk für den Bipartitengraphen Fluss schicken würde, dann würden wir auch genau da das Matching einfach umdrehen sozusagen. Also aus einer Nicht-Matching-Kante wird eine Matching-Kante und aus einer Matching-Kante wird eine Nicht-Matching-Kante. Und genau, was Laura auch richtig gesagt hat, für die Knoten, die in der Mitte liegen, also die schon vorher abgedeckt waren, die sind auch weiterhin abgedeckt. Mit einem anderen Partner jetzt, aber ja, abgedeckt sind sie auf jeden Fall immer noch.
Ja, sehr schön. Das heißt, wenn wir so einen Bipartitengraphen haben, dann haben wir schon einen Algorithmus, der uns immer ein maximales Matching liefert. Vielleicht könnten wir jetzt noch sagen, es gibt bestimmte Matchings, die nennen wir perfekt. Und zwar alle Matchings, bei denen alle Knoten sozusagen eine Matching-Kante adjazent haben, weil dann wissen wir, dass das Matching so groß wie möglich ist. Also so ein Matching, bei dem jeder gematcht ist, das kann man ja nicht mehr vergrößern. Und genau deswegen nennen wir die perfekte Matchings. Und wenn so ein perfektes Matching existiert, dann können wir das mit dem Algorithmus, den Niklas uns gerade erklärt hat, auch auf jeden Fall immer berechnen.
Genau. Es gibt da jetzt natürlich so ein paar Voraussetzungen dafür, wann diese Matchings überhaupt existieren. Also einmal muss man, also eine relativ offensichtliche Voraussetzung, die man da haben kann, ist, dass die Knotenmenge gerade sein muss. Ne? Also wenn wir ungerade viele Knoten haben, dann bleibt natürlich immer einer über, weil eine Matching-Kante genau zwei Knoten verbindet.
Ja, und im Falle von diesen Bipartitengraphen ist es ja sogar so, du musst auf der linken und auf der rechten Seite genau gleich viele haben.
Genau, ja, das stimmt auch noch.
Ja. Genau, und es gibt auch noch eine ein bisschen komplexere Bedingung. Und zwar ist das die Hall-Bedingung. Also wenn ich mir jetzt auf der linken Seite irgendeine Teilmenge von Knoten angucke und jetzt gucke ich mir mal die Nachbarschaft an, also alle Knoten, die ich von den Knoten aus sozusagen über eine Kante direkt erreichen kann. Und dann muss die Nachbarschaft von den Knoten mindestens so groß sein wie die Knotenmenge selbst. Und das kann man sich ganz leicht überlegen, weil wenn die Nachbarschaft kleiner wäre, dann könnte ich ja gar nicht jeden von den Knoten auf einen Nachbarn mappen. Weil dann, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf der einen Seite vier Knoten habe und die sind nur zu drei benachbart, dann kann ich ja offensichtlich nicht jedem von den vieren einen von diesen dreien zuordnen, sodass jeder nur einem zugeordnet ist, weil es sind ja einfach zu wenige. Und deswegen sozusagen diese Hall-Bedingung, ist es eigentlich klar, dass wenn ein Graf die nicht erfüllt, dann gibt es kein perfektes Matching. Aber das Erstaunlichere ist sozusagen, dass wenn diese Bedingung für jede Knotenteilmenge erfüllt ist, dann garantiert uns das auch, dass es immer ein perfektes Matching gibt.
Genau.
Das wollen wir heute aber nicht beweisen.
Das wollen wir heute nicht beweisen. Also es gibt da mehrere schöne Beweise zu, die kann man auch bestimmt auf Wikipedia oder so nachlesen.
Ja, kann man. Habe ich schon mal meine Vorlesung vorbereitet.
Aber ich glaube, mündlich ist das jetzt sehr kryptisch, wenn wir das jetzt so erzählen würden, wahrscheinlich.
Ja, genau. Und jetzt hatten wir uns ja gerade die ganze Zeit auf Bipartitegraphen eingeschränkt. Aber bei unserem Nierenproblem brauchen wir mehr.
Genau, da können wir auch ganz allgemeine Graphen haben, die eben nicht bipartit sind. Also dass wir nicht die Knotenmenge so aufteilen können in zwei Gruppen, sodass die Kanten nur dazwischen laufen, sondern es kann eben auch sein, dass insbesondere ungerade Kreise existieren. Also Kreise mit 5 Knoten und 5 Kanten beispielsweise.
Genau, das geht bei bipartiten Graphen nämlich nicht, ne?
Genau.
Weil man kann es ja vorstellen, so ein Kreis muss sich ja immer schließen, wenn man sagt, jetzt links, rechts, würde man von links nach rechts, von rechts nach links, von links nach rechts und dann könnte man von rechts nach links einen Kreis zu machen, aber man kann nie von rechts nach rechts einen Kreis zu machen.
Genau.
Und durch diesen Richtungswechsel kriegt man nur gerade Kreise. Ja, sorry, also genau. In allgemeinen Graphen haben wir auch ungerade Kreise.
Genau, und die kann man sich vorstellen, dass die genau eigentlich so der einzige große Problempunkt sind, warum ja Matchings zu bestimmen in solchen Graphen eben schwieriger sind, ne? Weil entsprechend auch, wenn wir da jetzt wieder an dieser augmentierenden Wege, also m-augmentierenden Wege denken, also das sind eben diese Wege, bei denen wir ungematchte Kante, gematchte Kante, ungematchte Kante und so weiter haben. Auf einem ungeraden Kreis, wenn wir uns das mal anschauen, ist das nämlich genau das, wo wir dann immer zwei ungematchte Kanten nebeneinander haben. Also gematchte Kanten direkt nebeneinander, das geht ja, wir wissen nicht, das ist ja einfach gegen diese Matching-Definition, aber wo wir jetzt, welcher Knoten jetzt in so einem ungeraden Kreis quasi nicht abgedeckt werden soll von einer Matching-Kante, die auf diesem Kreis liegt, das ist irgendwie schwieriger zu bestimmen. Ist aber auch nicht unmöglich, also es gibt tatsächlich auch hierfür einen effizienten Algorithmus, der hat auch den sehr klangvollen Namen Blossom-Shrink-Algorithmus, also Blütenschrumpfen-Algorithmus, könnte man im Deutschen vielleicht sagen. Und mit Blossom, also Blüte, ist eben genau so ein ungerader Kreis immer gemeint. Daher kommt eigentlich auch der Name.
Die mathematische Vorstellung einer Blume.
Ja. So, wie funktioniert jetzt der Algorithmus? Ist jetzt natürlich die berechtigte Frage. Wir werden den jetzt auch nur so ein bisschen skizzieren, weil der ist tatsächlich, wenn man den mal zum Beispiel auch programmieren möchte, ist der gar nicht so einfach zu beschreiben, muss man sagen. Also das ist nicht ganz unkompliziert, aber ist eigentlich ein ganz hübscher Algorithmus. Was wir jetzt auch wieder machen, ist eigentlich ähnlich wie in dem Ford-Falkerson oder Edmonds-Karp-Algorithmus für Flussprobleme, dass wir auch hier wieder augmentierende Wege suchen. Und augmentierende Wege in unserem Sinne sind jetzt hier bei den Matchings eben diese alternierenden Wege mit den beiden Endknoten von einem Pfad eben nicht abgedeckt von einem Matching. Also was wir dann machen ist, wir gucken uns irgendeinen Knoten an, in jeder Iteration des Algorithmus, der noch nicht von der Matching-Kante abgedeckt ist. Also noch nicht inzident zu so einer Matching-Kante ist. Und dann.
Also, vielleicht noch ganz kurz davor, sorry. Wir starten erstmal mit dem leeren Netzwerk und wir haben, wir haben unser Netzwerk gegeben, aber wir haben noch gar kein Matching. Unser Matching besteht einfach aus keiner Kante. Und was wir jetzt machen ist, wir würden in jeder Iteration Schritt für Schritt unser Matching vergrößern und immer eine neue Kante dazu holen. Und zwar mit dem, was Niklas uns jetzt gerade erklärt.
Genau, wir starten da einfach immer mit, also wenn wir mit dem leeren Matching anfangen, können wir uns jeden Knoten natürlich ausdenken, weil noch keiner abgedeckt ist von dem Matching. Also wir nehmen uns einfach irgendeinen ungematchten Knoten raus und machen von dem eine Breitensuche. Die haben wir auch schon mal irgendwann erklärt im Podcast. Allerdings beschränken wir uns dabei auf diese alternierenden Wege. Das heißt, wir wollen erstmal von dem ungematchten Knoten eine Breitensuche machen, wo wir jetzt ab jetzt erstmal nur Kanten, die noch nicht zum Matching gehören. Dann haben wir das erste Level erreicht und dann wollen wir nur Kanten benutzen, die zum Matching gehören, dann wieder nur Kanten, die nicht zum Matching gehören und so weiter.
Genau, also wir können jetzt Breitensuche nochmal ganz kurz erklären. Das hast du ja auch gerade gemacht. Also ihr habt es bestimmt vielleicht schon mal gehört, aber falls ihr es nicht mehr wisst, es ist sozusagen letztendlich ganz einfach. Es ist nämlich genau, was Niklas gerade sagt. Wir fangen mit diesem ungematchten Knoten an und nehmen dann einfach alle Kanten, die von dem ausgehend sind Und jetzt hast du gesagt, okay, wir nehmen nicht alle, sondern wir nehmen nur die, die nicht im Matching sind.
Ja, also für den Startknoten, von dem wir machen, die sind natürlich dann alle ungematcht, weil der Startknoten ist ja ein ungematchter Knoten. Ist. Ja.
Exakt, stimmt. Also genau, das heißt, von dem können wir sogar alle nehmen. Und jetzt haben wir so eine Menge von Knoten, die haben quasi eine Distanz 1 vom Startknoten, ne?
Ja.
Und jetzt werden wir uns die eins nach dem anderen angucken und wieder von jedem von den Knoten alle Kanten einfügen. Aber diesmal nicht ganz alle, sondern nur die, die im Matching sind.
Genau eine davon wäre es dann ja auch.
Genau eine davon, weil natürlich nur eine Matching sein kann, richtig. Ah ja, exakt. Also genau, wir fügen dann genau eine Kante ein. Das machen wir jetzt für jeden Knoten. Außer wir finden einen, der noch nicht gematcht ist. Was wäre dann?
Dann haben wir nämlich schon einen augmentierenden Weg gefunden. Ne? Da haben wir nämlich zwei ungematchte Knoten.
Ja.
Zwischen denen, diese Kante, die ist offenbar ja noch frei. Also die können wir dann einfach ins Matching übernehmen.
Okay, das heißt, wir nehmen einfach mal an, wir haben jetzt, also genau, dann wären wir fertig. Das heißt, wir nehmen einfach mal an, wir haben jetzt von jedem so eine Matching-Kante gefunden und gehen jetzt in die nächste Ebene und fügen jetzt quasi wieder alle weiteren ausgehenden Kanten von diesem Knoten ein, ne?
Genau, alle anderen Kanten müssen ja zwangsläufig jetzt wieder Nicht-Matching-Kanten sein, weil die sind ja bereits gematcht, die Knoten.
Exakt.
Und der Matching-Partner ist eine Ebene darüber sozusagen.
Ja, das heißt, wir fügen jetzt sozusagen so nach und nach die Kanten hinzu und bauen uns damit so eine Art Baum auf, indem wir quasi immer so alternierende Wege haben, also immer keine Matching-Kante, Matching-Kante, keine Matching-Kante, Matching-Kante. Und so geht es sozusagen immer weiter nach unten. Und was würde jetzt passieren, wenn wir eine Kante hinzufügen, die einen Kreis schließt, also die zu einem Knoten geht, den wir schon mal gesehen haben? Sagen wir mal erstmal einen geraden Kreis, also mit einer geraden Kantenanzahl.
Ja, die würden wir einfach ignorieren. Also wie man es auch in der Breitensuche ja normalerweise machen würde. Einfach, das wäre ja ein Knoten, den wir schon mal gesehen haben. Also müsste er in der Breitensuche nicht weiter vorkommen.
Okay, und was würde passieren, wenn unsere Kante einen ungeraden Kreis schließt?
Der ist dann so eine Blüte, ein Blossom.
Eine Blume.
Und das wäre jetzt eben genau der Knackpunkt in diesem Algorithmus, also warum der Blossom-Shrink-Algorithmus dann eben auch heißt. Wir würden uns diesen ungeraden Kreis, diese Blüte nehmen und die zu einem Knoten zusammenschrumpfen. Das heißt, wir gucken uns alle Knoten auf diesem Kreis an, in diesem Baum, also den Baum, den wir quasi, der gibt uns ja so einen Pfad.
Genau, der Baum ist jetzt nicht mehr ganz ein Baum, weil wir die Kante drin haben, die einen Kreis schließt sozusagen. Genau. Aber
wir schrumpfen das dann jetzt einfach einmal komplett zu einem Knoten zusammen. Das heißt also, wenn das jetzt ein Kreis der Länge 5 war, schrumpfen wir, also packen wir alle 5 Knoten als einen Knoten zusammen und übernehmen einfach die Kanten so, dass dieser Superknoten sozusagen einfach trotzdem alle Verbindungen aufrechterhält.
Ja, perfekt, genau. Und damit haben wir dann wieder einen Baum und können eigentlich ganz normal weitersuchen, ne?
Genau.
Und dann irgendwann finden wir vielleicht einen augmentierenden Pfad, dann augmentieren wir und wenn wir keinen finden, dann wissen wir, dass wir optimal sind.
Genau. Jetzt ist natürlich noch trotzdem die Frage, wie, jetzt haben wir ja diesen Knoten da zusammengeschrumpft, den müssen wir jetzt aber nochmal wieder expandieren. Also wenn wir so einen augmentierenden Pfad gefunden haben und der geht über so einen Superknoten drüber, dann müssen wir jetzt nochmal drüber nachdenken, wie kriegen wir diesen augmentierenden Pfad jetzt auch noch durch diesen Kreis durch. Und naja, das kann man sich jetzt auch relativ einfach überlegen. Was wir ja gesagt haben am Anfang, ist, dass bei einem ungeraden Kreis, da gibt es dann immer eine ungematchte Kante mehr als gematchte Kante. Das bedeutet, es gibt einen Knoten in dem Kreis, der benachbart ist zu zwei ungematchten Kanten
in dem Kreis. Sozusagen, der bleibt frei, genau.
Genau, und wir müssen eben diesen augmentieren, also wir müssen jetzt quasi diesen Knoten so auswählen, dass eben der genau zu dieser äußeren Matching-Kante, also dieser Superknoten ist ja zu einer Matching-Kante und einer Nicht-Matching-Kante inzident. Das bedeutet, wir müssen jetzt genau diesen Knoten auswählen in diesem ungeraden Kreis, der zur Matching-Kante inzident sein soll, sodass der nicht inzident ist zu den zwei Nicht-Matching-Kanten aus dem Kreis. Das ist dann, wie man den Graph dann wieder aufbläst sozusagen.
Genau, ja. Also die Matching-Kante sagt uns sozusagen, hey, dieser Knoten, den habe ich schon blockiert. Und im Kreis kann man ja das Matching so beliebig rumschiften und dann nimmt man halt dann die übrigen.
Ganz genau. Und alle anderen Knoten sind dann ja gematcht und die können dann eben die eng ungematchte Kante aus dem augmentierenden Pfad nehmen wieder. Und dann geht alles genau auf. Ist eigentlich, also wenn man es sich mal aufzeichnet, ist es sehr, sehr hübsch, würde ich sagen.
Ja. Und hat einen schönen Namen.
Ja.
Ja, für alle, denen es noch nicht theoretisch genug war, können wir doch jetzt vielleicht noch abschließend zur Bedingung kommen oder zu einer Voraussetzung, zu sozusagen dem Äquivalent der Verallgemeinerung von dem Whole Set auf allgemeine Graphen. Also wir haben auch bei allgemeinen Graphen so eine Art Bedingung, wo wir sagen können, genau dann, wenn das gilt für jede Knotenmenge, dann gibt es ein perfektes Matching, also wieder so ein Matching, wo jeder Knoten eine Zuordnung hat. Und genau, das ist die TAT-Bedingung. Bei der TAT-Bedingung ist es so, wenn man sich jetzt vorstellt, man hat so einen allgemeinen Graphen gegeben und man wählt jetzt sozusagen so eine Menge von Knoten da aus, dann würden wir die jetzt ins TAT-Set machen. Also diese Knoten, die löschen wir aus dem Graphen raus, machen die ins TAT-Set und dann gucken wir uns jetzt den restlichen Graphen an, was jetzt noch übrig bleibt, wenn wir die Knoten gelöscht haben. Und es kann passieren, dass der dann nicht mehr zusammenhängend ist, sondern dass es so einzelne Teile gibt von dem Graphen. Und da gucken wir jeweils, ob die jetzt ungerade oder gerade sind. Wir haben jetzt gerade schon von Niklas gelernt, wenn ungerade, dann ist es immer ein bisschen schwierig und man braucht quasi diese Hilfe von außen. Und wenn die gerade sind, dann ist es einfacher und die können quasi in sich selbst gematcht werden. Also wenn ich zum Beispiel 4 Knoten habe, dann kann ich ja einfach innerhalb von den 4 Knoten eine Zuordnung finden, sodass immer 2 sich zugeordnet werden. Und wenn ich aber 5 Knoten habe, dann geht das definitiv nicht. Bei den 4 Knoten geht es natürlich auch nicht immer. Da kommt es dann quasi auch wieder auf den Graphen an, aber da könnte man erstmal sagen, da könnte es gehen. Und bei den 5 wissen wir sicher, es geht nicht.
Ja, man könnte im Zweifel bei den, wenn es gerade ist, dann, was ist, wenn wir einen von diesen Knoten noch zusätzlich ins TAT-Set reinnehmen, wie sieht der Graph dann aus? Irgendwie, ja. Und dann, ob man den Knoten dann braucht oder nicht, oder ob der irgendwas verändert. So kann man, also ganz grob genau, kann man sich das bedenken.
Ja. Genau, und auf jeden Fall haben wir, also wenn wir uns das jetzt so vorstellen, haben wir jetzt unser TAT-Set. Wir haben die ganzen geraden Zusammenhangskomponenten, die werfen wir einfach erstmal weg, die können wir vergessen. Das heißt, wir haben jetzt diese ganzen ungeraden Zusammenhangskomponenten, also alle, wo wir dann zum Beispiel so einen Fünferkreis oder einen Dreierkreis haben oder auch einfach 7 Knoten, die, keine Ahnung, im Stern verbunden sind oder so. Also sozusagen verschiedenste Konstellationen, alles Graphen mit einer ungeraden Anzahl von Knoten, die, bei denen wissen wir, wenn wir jetzt ein perfektes Matching haben wollen, dann brauchen die mindestens eine Kante von außen. Und weil wir jetzt gerade von dem TAT-Set die Knoten gelöscht haben und diese Zusammenhangskomponenten dann vom restlichen Graphen getrennt waren, wissen wir auch, die einzigen Kanten von außen, die die haben können, die kommen aus diesem TAT-Set. Also aus dieser Menge, wo wir jetzt die Knoten reingetan haben. Und und die Frage, die man sich stellt, ist sozusagen, ist dieses TAT-Set mindestens so groß wie die Anzahl von diesen ungeraden Komponenten, die die sozusagen noch ein Element aus dem TAT-Set brauchen. Und wenn das erfüllt ist, dann ist es gut. Und wir hatten gerade ein Missverständnis, weil ich habe es ja gerade auch so erklärt, man löscht die Knoten aus dem Graphen. Und ich dachte gerade, Niklas meint Feuerwehr und Feuer löschen. Und so sind wir zu dem folgenden Bild gekommen, dass nämlich die ganzen ungeraden Komponenten, das sind Feuer. Und die ganzen Knoten im TAT-Set, das sind die Feuerwehrmänner und oder Frauen. Und diese, ja, wir versuchen jetzt darauf zu achten. Und diese Feuerwehrmänner oder Frauen, die versuchen, die wollen natürlich diese ganzen Feuer löschen. Aber jeder kann natürlich nur zu einer dieser ungeraden Komponenten hingehen und das Feuer löschen. Und wenn es mehr Feuer als Feuerwehrmänner und Frauen gibt, dann ist die Situation schwierig und das kann nicht alles gelöscht werden und das kann auch nicht alles gematcht werden.
Genau, aber wenn es eben für jede Menge gilt.
Für jede Knotenmenge, genau. Also für jede Knotenmenge, die man löscht und dieses TAT-Set erstellt und so weiter.
Ja, wenn es für jedes mögliche TAT-Set so ist, dass wir immer genug Knoten im TAT-Set haben, wie ungerade Zusammenhangskomponenten, dass wenn man die Knoten aus dem TAT-Set gelöscht hat, dann existiert ein perfektes Matching. Ist auch eigentlich eine ganz hübsche Bedingung, finde ich.
Ja.
Und auch nicht trivial, dass das auch eine hinreichende Bedingung ist. Also
Das für die Existenz reicht.
Genau, dass es für die Existenz schon reicht.
Ja, das finde ich auch absolut nicht trivial. Aber dass es notwendig ist, das kann man sich mit den Feuerwehrmännern ganz gut vorstellen.
Ja, das geht wieder wie beim Holz jetzt sehr einfach, stimmt.
Ja, gut, damit verabschieden wir uns für diese Woche, oder?
Ja, das war eine schöne Folge.
Ciao.
Ciao.